Man kann so richtig schön dahin tuckern. Zweitens, ich fahre gen Osten, wo die Sonne aufgeht. Da sind wir besonders gesegnet. Region Basel kommt erst ein bisschen später mit dem Sonnenaufgang. Und drittens, es ist eure Gemeinde. Und ich habe das vorhin schon zum Pius gesagt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ja, da Rapperswil und mir euch sogar schon mal gegenseitig vermutlich irgendwie erlebt habt, da bevor dass du Christ worden bist. Also, ja, Halleluja. Ja, schön, das ist natürlich ganz toll. Aber ich sage das so richtig von Herzen: Es ist wirklich so, ich weiß, eure Gemeinde hat so eine Auf- und Ab-Geschichte und so. Aber seit ich eure Gemeinde kenne, finde ich jedes Mal, und das hat ja mit euch ganz persönlich zu tun, mit den Menschen hier. Also für mich ist die FGR-Gerie wirklich immer wieder ein Edelstein und ein Diamant. Und ich weiß nicht ganz genau, was das ist genau ist, aber ich komme so richtig ja, beschwingt, so leichtfüßig und gern und motiviert komme ich da zu euch. Ja, und ich finde es jetzt schön. Ich darf so ein paar Passagen aus der Heiligen Schrift mit euch teilen. Das Thema heißt Jesus im Alltag. Tönt eigentlich nicht wahnsinnig spektakulär. Das ist ja wie fast so eine Redewendung. Aber ja, ich möchte euch gleich einen Bibelabschnitt vorlesen aus Johannes 21. Und das ganz, ganz, ganz Spannende dort finde ich, also Jesus im Alltag, das sind genau drei Teile jetzt von meinen Gedankenanstößen, die ich euch gern weitergeben möchte. Also der eine Teil heißt Jesus. Der zweite Teil heißt Alltag. Deswegen stehen ja auch die Stühle. Ich werde mich da vermutlich auch mal hinsetzen, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern um wirklich auch zu zeigen, hier sind ganz verschiedene Perspektiven so drin. Und der dritte Teil der Predigt ist zum Wort im. Also drei Teile. Und ich finde es ganz, ganz besonders schön. Wir werden noch Orbit mal feiern, denn nachher. Und das ist aus meiner Sicht nochmal echt eine Verwirklichung so von gewissen Inhalten jetzt auch von meinen Gedankenanstößen, die ich euch gerne weitergeben möchte. Also, ich lese euch jetzt gerne mal den Bibelabschnitt aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren zusammen. Und Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten sie zu ihm. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an. Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen: Werft euer Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr Erfolg haben. Sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus liebte, also gemeint ist Johannes, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Petrus das hörte, warf er sich das Oberkleid über und sprang ins Wasser. Er hatte nämlich zum Arbeiten sein Oberkleid ausgezogen. Sie waren etwa 100 Meter vom Land entfernt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Und als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Simon Petrus stieg ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht obwohl es so viele waren. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten nämlich, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, verteilte es unter sie, ebenso auch die Fische. Das war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Ein total spannender Bericht. Und ich möchte gerne den Akzent jetzt einfach mal hier in die Mitte setzen. Die Bibel ist voll von alten Geschichten, die heute passieren. Und das ist für mich jetzt so die Brille, und dazu möchte ich euch gerne einladen, dass wir miteinander so auf diesen Track, auf diese Spur mal gehen, auch zum Sehen, was verheißt uns Jesus, was spurt er vor in unserem ganz persönlichen und für unseren ganz persönlichen, individuellen, unterschiedlichen Alltag. Also zunächst mal der Blickwinkel. Hier geht die Sonne auf. Ich gehe extra hier in die Nähe vom Fenster. Jesus. Hier heißt es so wirklich sehr deutlich, als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und das finde ich jetzt einfach mal toll. Es gilt auch für heute Morgen. Die Sonne geht auf. Und ich finde es so beeindruckend, mir immer wieder vor Augen, also dieser Bericht hat für mich ganz stark prägende Bedeutung, auch für mein persönliches Leben. Also daran wird mir immer wieder deutlich, Jesus steht immer wieder mindestens am Ufer meines Alltags. Wir kommen gleich noch zum Alltag. Das ist die Situation da im Boot. Aber Jesus steht mindestens mal am Ufer meines Alltags. Und wir werden auch noch diese Position dann anschauen. Jesus Christus in meinem Alltag. Aber hier merke ich zunächst mal Jesus am Ufer des Alltags. Und was ich so toll finde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitverbündete im Reich Gottes, wir sind zusammen unterwegs als Christinnen und Christen. Und wenn jemand noch nicht dazugehört, dann dient die Predigt auch dir heute Morgen zum ersten Mal vielleicht richtig, ich denke, wie Jesus, denn er ist wirklich Realität. Und was mich jetzt beeindruckt, Jesus Christus schiebt da nicht einfach eine ruhige Kugel. Und wir sind manchmal doch immer wieder mal von dem so geprägt, der eigentliche Alltag, das läuft hier ab, da ist die ganze Dynamik, da ist das ganze Holter, die Polter, hier ist das ganze Sand im Getriebe. Und wo ist jetzt Jesus Christus in diesem Ganzen eigentlich? Was Jesus Christus hier am Ufer macht, er hat schon alles im Blick. Und er hat ja schon ein Holzkohlenfeuer vorbereitet. Und dort hat er schon noch mehr vorbereitet, nämlich Fisch und Toast. Also ich komme ganz ursprünglich von der Nordseeküste. Bin hinterm Deich geboren worden. Deswegen gefällt mir eben, also so in Norddeutschland an der Küste, dieses Instrument wird das Schifferklavier genannt. Und ich mag diese ganze Schiffermusik, die mag ich doch immer noch irgendwie. Obwohl ich höre sie nur eigentlich, wenn ich in Norddeutschland wieder älter bin und so. Aber was mich auch sehr verbindet jetzt, auch mit Schweizer Volksmusik, ja, ich stehe dazu, ich liebe Schweizer Volksmusik. Und ich habe auch diverse Sachen, so eine richtige Schweizer Tracht auch so. Bin auch schon wie im Albaufzug, verschiedene Male die Bixi und da muss man auch ordentlich, eine ordentliche Kluft die Bixi, oder? Und deswegen schätze ich auch, ich weiß nicht, wie du dieses Instrument würdest nennen, Schweizer Örgeli oder Handorgel oder Akkordeon oder wie auch immer. Wie sagst du dem? Handorgel. Also, deswegen schätze ich eben auch sie in die Handorgel. Also, ihr merkt da, dass die Küste und bergige Regionen in Hand eigentlich da für mich in dem Instrument noch sehr, sehr nöch sind. Aber jetzt, warum ich das sage, ist Fisch und Toast. Ich liebe alles, was aus dem Meer kommt. Also Fisch, Und da diese ganzen Muscheln und was es da so gibt. Und ab und zu kaufe ich einfach mal so ein Glas so mit Meeresfrüchten, so schön eingelegt in Essig und so. Und ich esse das nicht zu Brot, ich esse das so mit der Gabel. Das schmeckt am allerbesten. Also nur jetzt mal zu sagen, dass natürlich das auch, wo mir gerade das Herz aufgeht, Jesus hier am Ufer bereitet unglaublich viel vor, Fisch und Toast und die Sonne geht auf. Das ist hier zu finden am Ufer, da wo Jesus Christus ist. Und der schöne Service ist ja, und ihr merkt das, also es hat ja mit seinen Jüngern zu tun, wir kommen ja gleich dahin, aber es ist alles so miteinander verbunden. Es ist nicht einfach kaltes Brot. Es ist nicht einfach aufgewärmter oder wie soll ich sagen, gekühlter Fisch, den er da seinen Jüngern nachher servieren wird und sie dazu einladen wird. Es ist wirklich mit Herz und Mühe vorbereitet. Und das Interessante ist jetzt Folgendes. Also verstehen wir, das ist jetzt nicht hier eine Situation so einmalig und aha, sondern durchs ganze Neue Testament hindurch, ihr müsst das mal beobachten, bis hin in die Offenbarung, da gibt es so ein Muster, da gibt es so einen roten Faden, dass sich immer wieder der lebendige Gott und der lebendige Jesus Christus als Gastgeber zeigt. Macht man nur so für euch mal so, das kann man ja auch mal machen, man muss ja nicht immer so linear alles so, also systematisch alles so lesen in der Bibel. Man kann ja auch mal thematisch so einen roten Faden verfolgen. Schaut mal, wie oft das vorkommt, dass gefeiert wird. Oder das erste Zeichen tat Jesus ausgerechnet einer Hochzeit. Die Vermehrung die Verwandlung von Wasser in Wein. Oder schaut die verschiedenen Speisungssituationen an. Menschen in der Wüste und Jesus ist der Gastgeber und macht die Menschen dort satt. Schaut die Situation an vom Vater, der seinen verlausten und verlotterten verlorenen Sohn in die Arme schließt. Was sagt er? Er sagt nicht, so jetzt genug gefaulenzt und genug sich hängen gelassen und genug gechillt, sondern jetzt feiern wir erstmal richtig. Und er schlachtet einen Kalb und dann wird wirklich gefeiert. Und zwar nicht trocken, sondern inklusive Reigen, wie es so schön heißt. Also auf gut Deutsch heißt das ja mit Tanz. Also ein richtiges Fest. Und der Vater macht ein Fest mit Essen und macht satt. Und alle feiern mit ihm zusammen. Oder denkt ans Abendmahl. Oder denkt an das zukünftige Hochzeitsmahl des Lammes. Ich weiß nicht, wie versiert ihr seid so mit so Fragen rund um das Wiederkommen von Jesus Christus. Das wird ja fulminant sein. Das Hochzeitsmahl des Lammes, oder? Und es wird uns gut gehen. Und ich habe doch letztes oder vorletztes Mal, glaube ich, auch eine Passage gelesen aus Jesaja 25. Das ist dieser Blick auf diese zukünftige kosmische Siegesparty, oder? Wo das Leichentuch vor den Augen weggezogen wird, wo Wein genossen wird, alter, geläuterter Wein, Jesaja 25. Und schaut die Gleichnisse an rund um so ein Hochzeitsfest. Und schaut das an, was Jesus sagt zu seinen Jüngern. Jetzt ist nicht die Zeit zu fasten, denn ich bin ja doch bei euch. Sondern es ist die Zeit auch vom Essen da und vom sich freuen. Und manche Episode mehr. Und bis hin zu dem, das wollte ich eigentlich am Schluss bringen, aber das bringe ich gerade jetzt, weil es mir gerade jetzt einfällt und passend auch ist. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus in Offenbarung 3,20. Wer meine Stimme hört, im Alltag hört, das ist keine sogenannte evangelistische Stimme, sondern das ist an Christinnen und Christen gerichtet, an uns, an euch heute Morgen. Wer meine Stimme hört und seine Lebenstür wieder mal so richtig sperrangelweit aufmacht, zu dem trete ich ein und wir essen miteinander. Also merkt ihr, so dieses, was Jesus nachher zu seinen Jüngern sagen wird, kommt her und esst. Oder? Das ist ein dicker roter Faden, ich sag mal durch die ganze Heilige Schrift, aber insbesondere durchs Neue Testament hindurch. Und das zeigt sich jetzt hier am Ufer, wo Jesus das alles vorbereitet. Und wir haben den schönen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Jawohl, schmeckt und seht, hat Jesus vermutlich seinen Jüngern nicht gesagt. Ja, aber warum nicht? könnte ja sein, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Nicht nur hören per Predigt und nicht nur irgendwie aus Distanz anschauen, sondern schmeckt das auch. Die Liebe des Herrn. Und das ist Jesus Christus. Und ich sage das jetzt gerade hier mal schon, dass es einfach so richtig deutlich ist. Aus meiner Sicht, der lebendige Jesus Christus ist richtig ein Alltagsgott. Ein Gott für alle Tage. Und auch in der, und jetzt muss ich es einfach so, nein, ich sage es doch lieber nicht. Ist nicht so ganz stubenrein. Nein, aber es ist wie so eine Verstärkung, oder? Und gerade angesichts von diesem kalten und turbulenten und enttäuschenden Alltag, das ähnelt auch manchmal auch unserem Alltag, oder? Da ist Jesus Christus da und möchte seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, nämlich dich und dich und dich und dich und dich und uns alle und mich satt machen. Dass wir uns lagern können bei ihm, dass er uns segnet und uns beschenkt und wir wirklich merken, er ist der Herr. Und er hat uns von Herzen gern. Und an dieser Stelle passt vielleicht noch, ich finde das unglaublich spannend, also mit den Namen Gottes kann man sich auch endlos spannend auseinandersetzen. Namen, also bei uns, haben eigentlich ja nicht so viel Bedeutung, dass ich Rainer heiße. Ja gut, ich bin eigentlich ein bisschen stolz auf die Bedeutung meines Namens, aber es ist eigentlich mehr so Etikette so. Aber in der Heiligen Schrift, der Name Gottes oder auch Namenswechsel, davon lesen wir auch oft, hat immer etwas Prophetisches, hat immer etwas Bedeutsames. Zum Beispiel, der lebendige Gott, Yahweh, heißt Yahweh Jireh, ein bezaubernder Name Gottes. Das ist anlässlich der Gott sei Dank verhinderten Opferung von Isaak. Und zwar, das bedeutet, Gott sorgt vor, kann es bedeuten, oder Gott schaut voraus. Also du läufst nicht ins Leere, sondern auch wenn du denkst, du läufst ins Leere, ist da schon der lebendige Gott und empfängt dich mit ausgebreiteten Armen. Also das ist der Name Gottes. Und hier auch, die Jünger, die sind hier am Strampeln und am Machen und Tun und so. Und Jesus ruft ihnen nachher zu und sie wussten es nicht, dass es Jesus war. Und während dem ganzen Trara ist Jesus Christus dort schon mal am Ufer. Und die Sonne ist dabei aufzugehen und er hat schon Vorsorge getroffen für seine Nachfolger. Und das möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal sagen, das finde ich die Verheißung auch für deinen und für meinen Alltag. Du wirst immer willkommen geheißen. Und der lebendige Gott ist vor dir, er ist unter dir, er steht hinter dir, er segnet dich. Er läuft neben dir her, du fällst nie in ein schwarzes Loch. Das, die Jünger da, das war ein schwarzes Loch, ein lausig kaltes und ein frustrierendes. Und die ganze Nacht haben die geschuftet und es hat alles nichts gebracht. Also das möchte ich jetzt gerne einfach mal so auch vor deine Augen gerne stellen. Also ich finde, dafür ist der lebendige Gott und Jesus Christus und Jesus durch den Heiligen Geist immer wieder der Anbetung würdig. Dass er so konkret und so unmittelbar und so real und so wirklich, wirklich präsent ist. Das ist das Erste, was wir lernen können aus dieser Passage. Jesus Christus am Ufer. Und jetzt kommen wir zum Alltag. Genau auf der gegenüberliegenden Seite. Und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Ich habe das versucht, auch eben beim Lesen von Bibelabschnitten ein bisschen deutlich zu machen. Genau. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen zu ihm. Gingen hinaus, stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Also wir müssen uns jetzt mal vor Augen halten, der Petrus, der war ja unmittelbar Zeuge rund um diese ganze Sensation auch, diese beglückende Realität, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden war. Also der gehörte mit auch zu den Ersten, die da das leere Grab auch gesehen haben. Und der war mit dabei, wo die Emmaus-Jünger da in dieses Haus kamen und Jesus sich so offenbart hat. Und sie haben miteinander gegessen, übrigens dort auch wieder miteinander gegessen. Und im Miteinander-Essen wird ihnen plötzlich deutlich, es ist der Herr. Und der Petrus, der doch, da fragt man sich, also ja, da frage ich mich doch, hat der nicht alle Tassen im Schrank? Wenn der doch so unmittelbar dabei war, ich meine, hier kündigt Petrus und die anderen Jünger haben sich da ein bisschen anstecken lassen. Der Petrus kündigt an, ich gehe wieder zurück in meinen alten Job. Oder? Da, wo er herkommt. Ich würde natürlich denken, in meiner Engstirnigkeit und in meiner Naivität würde ich natürlich denken, ja, das Nächste wäre doch jetzt, die würden jetzt irgendeine Missionsgesellschaft gründen oder sowas. Also gut, das ist alles ja noch vor Pfingsten. Wir müssen das jetzt theologisch aber nicht kompliziert machen. Aber wenn man doch sowas erlebt hat, also irgendwie kann doch das Leben dann nicht so weitergehen wie bisher. Oder vielleicht eine Gemeinde gründen. Oder irgend so einen evangelistischen Stoßtrupp. Oder irgend so eine Gesellschaft gründen, zur Verehrung von verblichenen Helden. Klar war dem Petrus noch nicht deutlich, dass Jesus Christus gen Himmel fahren würde, zur Rechten Gottes und dann der Heilige Geist ausgegossen werden würde, kurze Zeit darauf. Oder? Das war alles ja noch nicht klar. Aber in Tat und Wahrheit, das ist hier Rückzug auf der ganzen Linie. Ja, und das tut mir dann manchmal auch leid, wenn ich das vielleicht auch feststelle bei dem einen oder anderen Christen oder vielleicht höre, eigentlich immer wieder sehr, sehr engagiert unterwegs gewesen. Und dann gibt es plötzlich so eine Rückzugsmentalität und vielleicht den Glauben an den Nagel gehängt oder wie da Menschen damit auch dann umgehen oder auch darauf reagieren. Also hier ist es wirklich in der Tat so, dass der Petrus und die anderen Jünger gehen zurück in ihren Alltag. Das mit Jesus war eine tolle Sache, aber jetzt müssen wir wieder unser Geld verdienen, jetzt müssen wir wieder normal leben, vielleicht ein bisschen mit schönen Erinnerungen und so weiter. Und das das mit dem Alltag, das finde ich so, so schön, dass das hier auch in diesem Bericht so drin steht. Das ist so richtig Realität. Wir sehen nicht vertiefter noch in irgendwelche Details, aber das ist ja dann auch so das. Tag ein, Tag aus, mal fängt man was, mal fängt man nichts. Und dann ärgert man sich und man ist durchgekühlt und man legt sich ins Bett und nächstes Mal wieder so dasselbe. Und so der ganz, ganz, ganz normale Alltag, auch hier bei den Jüngern von Jesus Christus. Oder sollte man hier sagen, bei den ehemaligen Jüngern von Jesus Christus. Und man sieht nichts, man kann nichts zählen, man fragt sich vielleicht sogar, bin ich überhaupt am richtigen Platz? So, und jetzt, ich lade euch das ein, deswegen habe ich hier diese Stühle hingestellt und sitze mal und stehe mal, um euch deutlich zu machen, also da ist das Ufer. Da geht die Sonne auf. Da ist Jesus Christus, der schon Vorsorge treibt. Und hier bin ich in meinem Alltag und die Jünger in ihrem Alltag und da in ihrem Boot. Und nicht vergessen, das waren alles Fachleute, oder? Die wussten, wie man fischt. Und es ist so diametral, total einander gegenüber. Und ich finde, das ist doch auch immer wieder irgendwie so ähnlich, wie es uns doch auch im Alltag geht. Und uns als sogenannt ganz normale Menschen. Dazu gehöre ich übrigens auch, also ihr glaubt ja nicht, auch so als einer, der jetzt mit den Studis arbeitet, so teilzeitlich als Dozent an einem theologischen Seminar oder der hier und da so Gemeinden berät und da noch ein Modul macht und Coaching macht und so. Also auch ich bin natürlich mit Haut und Haaren, bin ich wirklich Christ. Vor allem bin ich glücklich, dass es mir immer wieder bewusst wird. Aber ich drifte auch unglaublich schnell ab von diesem Bewusstsein, oder? Ich meine, den Jüngern da in ihrem Boot, den hätte ja auch mal einfallen können, dass Jesus doch immer davon geredet hat, er würde auferstehen von den Toten und er würde hingehen und die Städte bereiten, dass ihr auch bei mir seid und so weiter. Und diese ganzen Verheißungen und die Ausrüstung, so eine Teilausrüstung mit dem Heiligen Geist, da in Johannes, im Johannesevangelium dann auch, also bei den Emmaus-Jüngern und wo er sie ermächtigt. Also hätte ihnen ja auch bewusst werden können. Aber so geht es mir und euch vielleicht auch. Da bin ich auch am Rackern oder diskutiere mit meiner Frau, wie blöd das jetzt neulich gelaufen ist mit dem einen Enkel. Der ist 6,5, hat es aber dick hinter den Ohren und tanzt meiner Frau, dem lieben Großmami, da noch immer wieder mal auf der Nase herum und so. Und meine Frau frustet dann das auch. Und überhaupt diskutieren wir immer miteinander so über Erziehungsfragen, ob wir das nicht vielleicht früher besser gemacht haben als die Jungen, oder? Ja, wer Enkel hat, weiß das vielleicht. Genau. Und irgendwann merke ich dann auch so, auch bei anderen Themen, es ist so eine Spirale nach unten so irgendwie. Und wir reden so und diskutieren so, nerven uns so und sind sauer, wie wenn wir nicht Christen wären. Und irgendwie, entweder sie oder ich, irgendwann dämmert es auch mal. So, weißt du, und jetzt machen wir das einzig wahre Vernünftige, was wir jetzt tun können, nämlich Rückgrat und Smuluf mache und mir bettet jetzt. Und richten uns jetzt auf Jesus Christus, von dem es in Jesaja 9 auch heißt, ganz tolle Stelle, er ist der wunderbare Ratgeber. Und wenn uns wieder neu bewusst wird und wir neu diese Beziehung auch stärken, aus unserem Alltag heraus, und ich komme jetzt gleich dann auf die Mittelposition, das tut einfach gut und es passiert auch etwas. So, und jetzt gehe ich hier an die Mittelposition. Das ist der Teil mit der kleinen Überschrift im. Jesus Christus im Alltag. Und das ist jetzt ganz, ganz spannend, was wir jetzt hier erleben. Und ich sage dem jetzt einfach mal so, aus meiner Sicht, so wie ich diesen Bibelabschnitt auch verstehe, da sind so ganz viele Elemente drin, dass Jesus Christus immer so die Brücke baut. Er da, der Alltag dort, und eigentlich fädelt er sich so ein in den Alltag, deswegen ist hier die Im-Position, und baut so die Brücke. Und ich möchte das mal so zeigen, er redet sie an. Habt ihr nicht ein paar Fische? Also er spricht sie an. Das ist ja sagenhaft. Also das ist auch theologisch und biblisch sehr bedeutungsvoll. Er ergreift die Initiative. Er sagte zu ihnen da in ihrem Alltag, oder müsste man jetzt sagen, ja, in ihrem Alltag, zu ihnen im Alltag, werft eure Netze an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr Erfolg haben. Dann, als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf, auch Brot lag dabei. Jesus sagt zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Und dann, Jesus sagt zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es hat ihnen gedämmert, dass es der Herr war. Und jetzt? Ja, wie soll ich denn jetzt sagen? Jetzt merkt ihr, jedes Bild und jede Struktur hat so ein bisschen ihre Grenzen. Also Jesus hier eben am Ufer beim Holzkohlenfeuer. Es ist so, so schön. Er tritt zu ihnen im Alltag. Ich weiß auch nicht, wie nah sie zu ihm gekommen sind und ob er sogar was zum Sitzen vorbereitet hat. Jedenfalls sagt er zu ihnen, kommt her und esst. Kommt her. Und er ist. Genau, das hat er gesagt. Und ja, dann heißt es hier, und Jesus trat zu ihnen, also genau, so, bin gerade zurückgesprungen. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, hat nicht einmal gesagt, ja, steht alles da, ist Buffet, bedienet euch. Sondern er nimmt es auch und überreicht es ihnen. Vielleicht mit einem sehr tollen, wertschätzenden Wort. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot, verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Und versteht ihr, der ganze Bericht hier, Johannes 21, ist vollgespickt mit Signalen. Und das ist jetzt vielleicht das Spannende. Also Jesus sendet Signale. Jesus klopft an, Jesus regt an, Jesus gibt ihnen einen Hinweis. Er spricht Menschen an, bis ihnen dämmert, es ist der Herr. Und das ist jetzt aus meiner Sicht vielleicht eine Anregung für euch, für mich, dass wir vielleicht in unserem turbulenten Alltag, wo auch die Wellen hochschlagen und wir auch nach Erfolgen hungern und Misserfolge auch immer wieder sehen, aber dass wir in unserem Alltag vielleicht doch verstärkter so diese Signale mitkriegen, die Jesus Christus aussendet, durch seinen Heiligen Geist. Vielleicht sich mal vornehmen auch, bevor mir gerade handelt, gerade mal kurz innehalte, mal kurz lange Ohren machen, was sagt mir jetzt Jesus Christus? Gibt es von Jesus Christus einen guten Rat? Gibt es einen Hinweis? Oder auch im ganzen Turbulenten zu merken, dass Jesus mir da begegnet. Schaut mal im Neuen Testament, also es ist wirklich aus menschlicher Sicht verkehrte Welt. Jesus Christus offenbart sich immer wieder, auch der lebendige Gott, immer wieder mitten im Alltag. Und ich bin jetzt ganz drastisch und sage mal, zum Jesus Christus erleben musst du nicht primär hier drin sein, in diesem Raum. Oder dies aus meiner Sicht als Freikirchler falsche Denken, dass irgendwelche Kirchen und Kathedralen das Haus Gottes seien. Also das hat ja schon Stephanus in Apostelgeschichte 7, also der gesteinigte Stephanus, hat der ja schon gesagt und seinen Genossen damals als falsch hingestellt auch. Gott wohnt nicht in einem Haus aus Steinen gebaut. Aber wo er ist, und das ist hochinteressant, die ganze Frage, wo wohnt Gott? Der lebendige Gott, Jesus Christus, hat eine unglaubliche Liebe zum Zelt. Zum Zelt. Und am Schluss der Offenbarung heißt es dann, er zeltete unter uns. Seht das Zelt Gottes. Und das Zelt, verständlich, hat ganz viel mit dem Irdischen zu tun. Ein Zelt ist nicht ein strammer Kirchenbau und boah, den man nicht anfassen darf, der ehern dasteht und so, sondern im Zelt. Also eigentlich hat auch so ein bisschen was Nomadenmäßiges, oder? Also wohin ich zielen möchte, das kann ich leider nur ganz kurz machen, weil das ist eine ganz starke Thematik in der ganzen Heiligen Schrift. Also Jesus Christus, der lebendige Gott, wir reden vom Heiligen Geist, offenbart sich mit großer Vorliebe mitten in einer Situation, wo man nicht denkt und wo man es nicht erwarten würde. Und nicht gerade hier, wo wir viele verschiedene Sachen aufhängen und Sachen machen und so, damit man hier zur Erkenntnis kommt und endlich mal verstehen möge und so weiter. Also schön, dass wir uns hier treffen. Dieses Gebäude hat ja diesen Dienst, dass man sich hier treffen kann. Aber hier ist nicht der Ort, wo Jesus Christus sich mit allergrößter Vorliebe offenbart. Also ich sage ihm immer so, also Gemeinde ist aus meiner Sicht oder so Gottesdienst ist wie so ein Lazarett oder Training Center, um dann im Alltag mit Jesus Christus bestehen zu können. Also gut, das führt jetzt zu weit, wenn wir das noch mehr vertiefen. Aber das beeindruckt mich ja so sehr, sehr stark in diesem Bericht hier am See Tiberias, dass sich Jesus Christus im Alltag offenbart und unsere Aufgabe ist, aber die müssen wir ja nicht allein bewältigen, Gott sei Dank, sondern Jesus Christus wird uns sicher dabei unterstützen auch. Aber es ist schon ein bisschen ein Perspektivenwechsel, dass wir auch in unserem Alltag, also immer wieder mal kurz ausstiegen und merken, also im Alltag, also hier mal so der richtige Alltag, und so merken, also es gibt ja noch das Reich Gottes, oder? Wir sind Bürgerinnen und Bürger vom Reich Gottes, vom Machtbereich, vom lebendigen Gott. Und dass wir das Verstärkte auch mitkriegen und merken und ich sage jetzt mal, uns ansprechen lassen, uns rufen lassen, uns anregen lassen, uns beraten lassen, einen Impuls wahrnehmen. Und ich sage ganz ehrlich, dazu braucht es hin und wieder auch ein bisschen Übung. Aber wir sind ja Nachfolgerinnen und Nachfolger, Jüngerinnen und Jünger. Das heißt schlichtweg Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge bei Jesus Christus. und lernen, uns entwickeln und Schritte tun. Das ist unser Status. Also um das geht es, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie sieht das zeitlich aus. Oh ja, das ist ja heute besser als auch schon. Genau. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, die das sehr, sehr schön zeigt. Und die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Ist eine sehr schöne Beispielgeschichte. Ein Mann erfuhr, dass Jesus Christus zu ihm kommen wollte. Zu mir? Schrie er. In mein Haus? Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Treppen auf und ab, er kletterte zum Dachboden hinauf, er lief in den Keller hinunter, er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er. In diesen Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt, alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss Fenster und Türen auf. Leute, Freunde, rief er, helft mir aufräumen. Irgendeiner aber schnell. Er begann sein Haus zu putzen. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zur Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel gemeinsam vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann. Jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin doch da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Toll. Finde ich gut. Ist eine Geschichte, aber eine ganz tolle Illustration. Und vielleicht kann ich hier sagen, an dieser Stelle, ich glaube, das ist auch total deutlich durch die ganzen Evangelien auch hindurch, Jesus Christus ist sich nicht zu schade, in deinem Alltag sich zu integrieren, dreckig zu werden, mitzufiebern, mit dabei zu sein. Er ist nie der, der sich nicht auch die Finger dreckig machen würde, der mit dir leiden würde, mit dir fiebern würde. Dort ist er dabei. Ich glaube, das zeigt diese Beispielgeschichte. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, wird uns das da, glaube ich, immer wieder ganz, ganz deutlich. Und im Alten Testament das Gleiche. Wie Gott sich mit diesem chaotischen Volk, erst der Hebräer und dann der Israeliten, abgibt und sich um sie kümmert. Das ist ja unglaublich. Also wirklich sehr, sehr erstaunlich. So, jetzt ganz kurz, stichwortartig, nur noch ein paar Aspekte, dass diese Wahrheit, nämlich Gott im Alltag, Jesus Christus im Alltag dort präsent und dort gern präsent. Das heißt es erstens für unseren Kampf mit dem Ungehorsam, mit unserem eigenen Ungehorsam, mit der Sünde. Jesus Christus ist bis heute, weil das ist die Wirkung von Golgatha, durchs Wirken vom Heiligen Geist, bis heute ist das der Schuttabladeplatz. Wegen dem ist er gestorben. Und das aufgerichtete Kreuz ist nicht nur ein Bild, es ist Realität bis heute. Bei Gott gibt es keine Zeit. Durch den Heiligen Geist wird dieser zeitliche Graben überwunden. Deswegen ist es absolut korrekt, mit Jesus Christus vor Augen, auch hier, das ist eigentlich eine schöne Vorgehensweise, auch zum Beispiel so Zettel hier hinzuhängen, so mit meiner Schuld und meinem Vergehen und meiner Sünde, das ist Realität. Also auch da Jesus Christus sich bis heute überhaupt nicht zu schade, sich mit deiner Schuld und deinem Versagen wirklich abzugeben und das auf sich zu nehmen und das zu tragen, obwohl er es bereits ja weggetragen hat. Aber dass das Kraft entfaltet, für uns heute auch persönlich, das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Oder, habt ihr das gewusst? der Hauptoffenbarungsort, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, als was ich eben sagte mit dem Alltag, ist in der Heiligen Schrift die Wüste. Also einerseits der Ort des Todes, aber noch viel mehr der Ort der Erweckung. Wo hat Gott Erweckung ausbrechen lassen zur Zeit von Jesus, also bevor Jesus anfing zu wirken, rund um Johannes den Täufer? Nicht in der heiligen Stadt, nicht im Tempel, vor den Toren Jerusalems. Das war der Ort der Offenbarung, also von Johannes, im Namen Gottes, der Vorläufer von Jesus Christus. Ganz, ganz interessant. Nicht an irgendeinem heiligen Ort. Und in Hosea 2, also da, wo Wüste war, heißt es dort in den Evangelien, und ähnlich wie in Hosea 2, ich will euch in die Wüste locken. Und zwar weg von ganzen geistlichen und religiösen Betrieb. Ich will euch in die Wüste locken und euch dort begegnen, heißt es. Ganz eigenartig. Was, gerade in der Wüste? Warum denn nicht im Tempel, das ist das Haus Gottes? Hochinteressant. Also Gott will seine Leute immer wieder in die Wüste locken, um dort mit ihnen zu reden und Neues auszulösen. Neue Nachfolge, neue Ernsthaftigkeit. Genau. Und kennt ihr auch dieses schöne Gleichnis, sind ja nur zwei Verse, die Perle im Acker. Also in so einem schmuddeligen Ort ist das Reich Gottes zu entdecken. Die Perle im Acker. Ganz, ganz spannendes, kurzes Gleichnis. So, ja, ich sage jetzt nicht Amen. Wir setzen jetzt einen Doppelpunkt. Der Übergang ist jetzt der, ich habe das eben schon mal kurz zitiert. Übergang zur Abendmahlzeit. Wir werden jetzt dann gleich noch zwei Lieder singen erst. Aber schon mal so als Brücke eigentlich, weil das ist dann der Übergang so von der Predigt her. Passt heute sehr, sehr schön, finde ich. Wo Jesus sagt, Offenbarung 3,20, hört gut zu. Oder Lutherdeutsch, siehe, hört gut zu. Ich stehe vor der Tür deines Lebens, deines Alltags. Und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm essen und er mit mir. Und das Tolle ist, der Hausbesitzer, das bist du ja, und ich bin der Besitzer meines Lebens, meines Hauses. Der Hausbesitzer, der auch die Schlüssel hat, öffnet Jesus Christus und Jesus Christus wird der Gastgeber. Völlige crazy Welt, völlig verdreht. Eigentlich ist doch der Chef im Haus, der Hausherr, ist doch eigentlich der Gastgeber. Aber so interessant. Ich lasse Jesus Christus herein und er übernimmt die Führung und ist der Gastgeber und will mich beschenken aus seiner Fülle. Ja, das ist mein Wunsch und Hoffnung und darauf vertraue ich, dass das gleich passieren wird, auch im Abendmahl. Wir singen zwei Lieder. Also der Paulus sagt das, so rückblickend, in der Nacht, in der Jesus Christus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, präsent ist, vor Augen steht, was ich für euch getan habe. Genauso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Ich glaube, letztes Mal hatte ich das ganz kurz mal erläutert, dass mit diesem, das unter euch gegenwärtig ist. Nicht, dass ihr euch erinnert. Das ist komplett falsche Luther-Übersetzung, das unter euch gegenwärtig ist. Und das ist genau das, was ich heute schon zweimal jetzt angetönt habe. Bei Gott gibt es keine Zeit.